Prolog. Anne-Geneviève de Bourbon-Condé war übellaunig. Die Herzogin von Longueville war jetzt 29 Jahre alt, nach Meinung ihrer Zeitgenossen eine der schönsten Frauen Frankreichs, von adliger Herkunft, einigermaßen glücklich verheiratet und allgemein beliebt. Doch sie hatte Sehnsucht nach Paris, nach den Salons, nach den Theatern und Banketten, die ihre Freundinnen aus der Haute-Volée gerne für sie gaben. Und nach François dem Vierten, dem Prinzen von Massillac und späteren Herzog von La Rochefoucauld, in den sie heimlich verliebt war. Viel zu lange schon saß sie nun in dieser kleinen, stinkenden Stadt im Westfälischen fest, von deren Existenz sie zuvor nicht einmal gehört hatte. Münster. Jetzt, Anfang des Jahres 1647, wollte sie endgültig weg von hier. Aber das war nicht leicht zu bewerkstelligen, war sie doch die Frau von Henri dem II. De Orléans-Longueville, dem Leiter der französischen Delegation. Dieser sollte für sein Land und seinen noch minderjährigen König zu den bestmöglichen Bedingungen einen Krieg beenden, der nun schon beinahe 30 Jahre andauerte. Der Herzog liebte seine Frau, war stolz auf ihre Schönheit und versuchte, sie mit allerlei Annehmlichkeiten und Sensationen gewogen zu halten. Er verfügte über die schönsten und größten Kutschen weit und breit, hatte stets 3 Dutzend Köche für seine Entourage in Lohn und Brot und ließ einmal sogar einen echten Elefanten herbeischaffen, der von den Münsteranern sehr bestaunt wurde. Die Madame selbst fiel allerdings nicht vor Entzücken in Ohnmacht. Sie hatte das arme Tier mit dem Namen Hansken bereits einige Jahre zuvor in Paris gesehen. Es half alles nichts. Anne-Geneviève wurde zunehmend schwermütig, was auch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft sowie der Nachricht vom Tode ihres Vaters geschuldet war, und reiste schließlich ab. Der Auslöser für ihren unfreiwilligen Aufenthalt lag lange zurück und ereignete sich 1618, ein knappes Jahr bevor die Herzogin überhaupt das Licht der Welt erblicken sollte. Viele Meilen weiter östlich, im Königreich Böhmen, war die Lage angespannt. Nach der Reformation hatten sich 2 religiöse Lager gebildet, von denen das der Protestanten immer mehr Zulauf erhielt, was dem König von Böhmen und später auch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation gar nicht gefiel. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit schränkte Ferdinand II. Die Religionsfreiheit für die Protestanten ein und ließ unter anderem Kirchen schließen und zerstören. Am 23. Mai eskalierte die Situation. Nach einer Versammlung zogen etwa 200 protestantische Vertreter der böhmischen Stände unter Führung des Heinrich Matthias von Thurn zur Prager Burg und warfen nach einem kurzen Schauprozess 2 katholische Statthalter des Kaisers aus dem Fenster. Dazu noch den Sekretär Philipp Fabricius, der später vom Kaiser geadelt wurde und den sinnigen Titel von Hohen Fall erhielt. Alle 3 überlebten den Sturz aus 17 Metern Höhe, was von den beiden Lagern natürlich unterschiedlich bewertet wurde. Die Katholiken dankten der Jungfrau Maria, die diese Rettung angeblich möglich gemacht hatte, die Protestanten brachten einen Misthaufen ins Spiel, der sich unter dem Fenster angesammelt hatte. Ein Misthaufen im Burghof? Ausgerechnet dort, wo die Defenestrierten hingestürzt waren? Oder waren vielleicht doch die Fenster zu klein gewesen, als dass man die 3 mit dem nötigen Schwung hätte hinauswerfen können? Dafür spricht die Aussage des ersten Opfers, des Grafen Martinitz, der verletzt nach oben blickte und sah, wie man dem Grafen Slavata die Finger seiner Hand, mit der er sich festgehalten hatte, bis aufs Blut zerschlagen hatte, bevor man ihn schubste. Und war vielleicht auch das Dach unterhalb des Fensters zu schräg, so dass sie eher hinunterrutschten als fielen, wie Historiker vermuten? Wie dem auch sei, die Aufrührer schossen den Verletzten noch ordentlich Gewehrkugeln hinterher, die aber konnten sich ins nahegelegene Haus der katholischen Adligen Polyxena von Lobkowitz retten, wo sie Schutz und Zuflucht, mit anderen Worten Asyl, erhielten. Der Kaiser konnte sich diesen Affront auf keinen Fall bieten lassen. Mit der Unterstützung des Herzogs Maximilian von Bayern schickte er mehr als 30.000 Soldaten nach Prag, die sich am Weißen Berg bewaffneten protestantischen Rebellen gegenübersahen, die zahlenmäßig zwar weit unterlegen waren, aber auf dem Hügel die strategisch bessere Position innehatten. Eines Morgens im November 1620 kam ein Mönch mit einem Bildnis der Heiligen Familie, auf dem der Jungfrau Maria und allen anderen mit Ausnahme des Jesuskindes die Augen ausgestochen waren, ins Lager zurück. Schnell wurden die Protestanten als Frevler und Bilderschänder gebrandmarkt, was sicher weder die ersten noch die letzten Fake News in der Geschichte von Kriegen und Kriegstreibern waren, und nun gab es kein Halten mehr. Unter lautem Santa Maria-Kriegsgeheul machten die Angreifer kurzen Prozess mit den böhmischen Verteidigern. Eine umfassende Rekatholisierung, die mit einer großen Migrationsbewegung einherging, war die Folge. 30.000 Flüchtlinge waren gezwungen, nach Westen zu ziehen und sorgten unterwegs für kleinere und größere Scharmützel. Die Kaiserlichen zogen weiter nach Norden, wo sich das Königreich Dänemark sogleich bedroht fühlte und mobil machte. Andere Staaten taten es ihm gleich, ein Bündnis ergab das nächste, so dass sich auch Frankreich, Spanien und schließlich Schweden genötigt sahen, ihre Religion zu verteidigen und vor allem ihre Gebietsansprüche militärisch geltend zu machen. 30 Jahre und 5 Millionen Tote später war von der deutschen Seite der kaiserliche Gesandte Isaac Vollmar für die Verhandlungen zuständig, nachdem der eigentliche Delegationsleiter Graf von Trautmannsdorf krank und frustriert nach Wien abgereist war. 5 Jahre schon dauerten die Verhandlungen, der Krieg war von keiner Seite mehr zu gewinnen. Die Deutschen waren mit Spanien verbündet, die katholischen Franzosen inzwischen mit den protestantischen Schweden. Wallenstein, der kaiserliche Feldherr, befehligte bis zu seiner Ermordung 1634 unter anderem auch eine erhebliche Anzahl von Protestanten in seinem Heer, weil sie bei ihm besser bezahlt wurden. Da sollte noch einer von Religionskrieg sprechen, dachte Vollmar. Die Niederländer führten überdies ihren eigenen Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien, was die Sache nicht einfacher machte. Die deutschen Reichsstände, Grafschaften, Herzogtümer, Städte und Stadtstaaten machten auch Probleme, hatten doch auch sie meist unterschiedliche Interessen und schmiedeten wechselnde Allianzen. Die Franzosen schienen am Frieden nicht wirklich interessiert, die Schweden waren sich sogar untereinander nicht einig. Hier in Münster und Osnabrück, dem zweiten Verhandlungsort, behagten sich die Gesandten Salvius und Uxenscherner, der mehr an Gelagen mit Prostituierten gefallen fand als an ernsthaften Verhandlungen, gegenseitig. Wie konnte dieser Knoten nur gelöst werden? Immerhin lag nach 5 Jahren Verhandlung so etwas wie eine Einigung in der Luft, sowohl was die unterschiedlichen Gebietsansprüche als auch die religiöse Frage betraf. Diese sollte abschließend gelöst werden. Eine Wahrheit, darüber war man sich mittlerweile einig, gab es in diesem Punkt nicht. Deshalb sollten der katholische und der evangelische Glaube vollkommen gleichgestellt werden. So wollten es am Ende auch die Reichsstände, die Kaiser Ferdinand, mittlerweile dem Dritten, ein Ultimatum stellten. Anerkennung oder völlige Isolation. Wie würde der Kaiser darauf reagieren? Ein Bote brachte die Depesche mit dem kaiserlichen Siegel, aber Vollmar war zu seinem eigenen Schrecken außerstande, den chiffrierten Text zu entschlüsseln. Die Reichsstände witterten Betrug, der Kaiser wolle weiterhin auf Zeit spielen. Und nach Tagen voller Schlaflosigkeit, Verzweiflung und quälender Suche nach dem Schlüssel fand ihn Vollmar im letzten Moment doch noch. »Pax sit«, schrieb der Habsburger Herrscher, »Friede soll sein.«